Willkommen bei Dieter Mondgenner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute diskutieren wir über das Buch «ABC Digital» von Sarah, das erst kürzlich herausgekommen ist. Ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Ja, Sarah, was beschäftigt dich im Moment?
Ja, nicht ganz überraschend. Das neue Buch, das rausgekommen ist, ABC Digital, da habe ich Anfragen für Interviews oder Leute, die an die Buchvernissage gekommen sind, die mir noch Rückmeldungen schicken. Oder ich habe mich bedanken bei den Leuten, die an die Buchvernissage gekommen sind, unter anderem du. Das hat einen grossen Spass gemacht. Ich habe ja noch eine Quiz-Show sozusagen wollen daraus machen. Es war moderiert von der Sani Grünefeld vom Institut für Digital Business an der HWZ, wo wir ja auch beide engagiert sind. Und es hat recht Spass gemacht, sie da als Game Masterin zu engagieren. Wir haben dann das Quiz gespielt und du bist auf dem dritten Platz gelandet. Gratuliere.
Ja, du, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir natürlich wahnsinnig Mühe gegeben, irgendwie vorne auf der Folie zu erscheinen. Aber es war natürlich ein Krampf gewesen. Es war nicht so ganz einfach gewesen. Aber auf jeden Fall ganz eine tolle Buchvernissage. Und zu deinem Buch kommen wir nachher gerade. Vielleicht noch rasch Einblick, was beschäftigt mich im Moment. Also künstliche Intelligenz ist auch Ende Jahr natürlich das Top-Thema. Und was ich im Moment spannend finde, dass jetzt in der ganzen Woche eigentlich das SRF so eine Woche hat, wo sie KI, künstliche Intelligenz, auf allen Kanälen spielt. Und ich bin übermorgen, am Donnerstag, bin ich in einem Live-Chat. Das heisst, während 2 Stunden werde ich zusammen mit anderen 3 Personen verschiedene Fragen beantworten. Und da freue ich mich schon irrsinnig drauf. Und das zweite Projekt, das mir auch Spass macht, ich habe ja dir auch schon mal gesagt, dass ich die Shift, ja, dass ich die nicht mehr weiterführe, die Konferenz. Und jetzt ist endlich das neue Baby geboren. Das heisst, es gibt eine Veranstaltungsreihe. Das sind 6 verschiedene Veranstaltungen online. Das Ziel ist immer, dass ich zuerst einen Input liefere, zum Beispiel, wie menschlich sollen die Maschinen sein oder was sind typische KI-Mythen. Also zu jedem von diesen 6 Veranstaltungen gibt es immer am Anfang von mir ein Impulsreferat und nachher gehen wir in kleinere Gruppen diskutieren. Also ich freue mich schon sehr und bin natürlich sehr gespannt, wie das ankommt.
Ja, das ist toll, dass du die Veranstaltungsreihe wieder aufnimmst. Die Shift-Konferenz war ja ein extrem beliebter Ort in der Deutschschweiz, um sich eben austauschen zu Themen rund um digitale Ethik. Und das ist toll, dass du das in einer neuen Form jetzt kannst weiterführen.
Herzlichen Dank. Und darum glaube ich, ist es auch gut, dass man dort dann auch die Möglichkeit hat, zu diskutieren. Und dadurch, dass es online ist, ist es natürlich auch niederschwelliger. Das ist sicher einer der Vorteile. Aber apropos vollen Erfolg, du hast es vorhin erzählt, deine Buchvernissage war total gut gewesen, sehr inspirierend gewesen. Du hast ja einzelne Begriffe nachher auch erklärt, so wie du das im Buch dann niedergeschrieben hast. Was ist überhaupt deine Motivation oder dein Anlass gewesen, das Buch zu schreiben?
Ja, es ist so, dass ich schon immer gerne geschrieben habe. Es ist auch nicht mein erstes Buch. Ich habe auch verschiedenste Buchkapitel schon geschrieben, anderswo. Das meiste davon war aber immer eher ein bisschen wissenschaftlich gewesen oder dann gerade journalistisch oder entweder gerade für Zeitung oder halt für Fachbücher. Und der Titel ist mir eigentlich zugefallen. Ich habe plötzlich irgendwie ABC Digital mal so wie im Kopf gehabt, vor etwa 2 Jahren. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es mal ein Buch gegeben hat vom Arthur Honegger, USA-Korrespondent vom Schweizer Radio und Fernsehen, wo ein Buch geschrieben hat namens ABC for USA. Also dort hat man wie können über Begriffe, die alphabetisch geordnet waren, eigentlich durch Arthur Honegger seine Brille eigentlich mehr über die USA erfahren. Es hat ein ähnliches Buch noch gegeben über Japan, von einem Japan-Spezialist, und ich habe dann plötzlich gedacht, ich könnte eigentlich so etwas machen für das digitale Zeitalter. Ein ABC vom digitalen Zeitalter, ich könnte zahllose so Begriffe alphabetisch geordnet aufgreifen, auf meine Art erklären, persönlich gefärbt erklären. Irgendwie habe ich total Lust auf das, weil es hat müssen fundiert sein, also es hat müssen stimmen, all die Informationen, die ich zusammengetragen habe. Aber ich kann ganz bewusst nicht ein wissenschaftliches Buch machen mit irgendwie Fußnoten und so, sondern auch das ein bisschen vereinfacht und irgendwie erklären. Und ich hatte sehr viel Spass dabei, das Buch zu schreiben und habe dann im Stempfli Verlag sozusagen die Resonanz bekommen, dass das auf Interesse stoßen könnte. Und so habe ich dann mit denen und einer Lektorin können das Buch nebenbei über etwa ein, zwei Jahre mit natürlich Suche nach Sponsoren und so weiter dann jetzt realisieren und habe total Freude, dass es jetzt draussen ist.
Also ich glaube, deine Freude ist auch die Freude der Leserinnen und Leser. Also mich hat es recht gepackt. Ich finde es ein irrsinniges Konzept, das du hier gewählt hast. Man merkt, dass du Spass hast, weil es eben auch mit persönlichen Geschichten gefärbt ist. Und es hat ja dann auch eine Wortliste. Also man kann dann zum Beispiel auch sagen, ah, das Wort, das ich jetzt schaue, ist das in diesem Buch. Das heisst, man hat sehr unterschiedliche Zugänge. Man kann es als Nachschlagewerk nutzen. Man kann es einfach wirklich von vorne nach hinten lesen. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, man kann es als WC-Lektüre nutzen.
Ja, das ist richtig. Das ist eine von meinen Vorstellungen gewesen, dass das einfach so ein Büchlein ist, wo man kann irgendwo aufschlagen kann. Also, weil es ist ja in dem Sinn nicht chronologisch, außer dass die Begriffe alphabetisch geordnet sind. Und es hat sehr viel so wie interne Links drin im Buch. Oder im E-Book sind es tatsächliche Links, wo man drauf kann klicken kann. Und dann sieht man sozusagen den Beitrag, wo anderswo im Buch ist, wo dann mit dem zusammenhängt. Und im physischen Buch hilft es natürlich, wenn man das ABC kennt, weil man kann dann nachschauen, aha, das ist der andere Begriff. Ich wollte, dass man sozusagen könnte auch auf dem WC sitzen und einfach irgendwo aufschlagen und einen kurzen Begriff oder zwei Abschnitte lesen. Und dann hat man schon wieder mal irgendwie sich ein bisschen aufdatiert über ein technisches Thema oder auch wenn man sich schon gut auskennt, dann würde man sozusagen eine Einschätzung von mir kennen, wo man vielleicht auch anderer Meinung kann sein, gerade wenn man technisch versiert ist. Aber es gibt dann so ein bisschen Inspiration oder Auseinandersetzung mit technischen Begriffen.
Es ist wirklich so kurzweilig, weil du relativ gut schreibst, gut verständlich. Und ich finde auch, es ist eine gute Mischung zwischen den Fakten, was ist es, und gleichzeitig eben so das Persönliche oder die Einschätzung oder auch gute Vergleiche, sodass man sich auch schwierige Begriffe merken kann. Es hat ja auch gewisse Skizzen noch drin, also zum Beispiel bei Blockchain, ich glaube, da sind die meisten froh. Und gleich hast du geschafft, ganz knapp zu sagen, was könnte Blockchain sein, sodass man eine Idee hat. Oder auch so Themen wie Interoperabilität, etwas sehr Wichtiges, aber ein völliger Zungenbrecher. Nachher aber vielleicht auch Calm Technology, habe ich auch spannend gefunden. Ja, was ist denn das? Das macht einem fast neugierig. Und dann aber auch so Begriffe, die man vielleicht kennt und dann aber auch dort sich vielleicht bestätigt fühlt oder neue Aspekte sieht. Also zum Beispiel FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Oder eben natürlich künstliche Intelligenz, KI, wo du auch sehr gut erklärst, oder auch Digital Detox. Also es ist wirklich ein rechtes Potpourri von sehr spannenden und vor allem eben auch relevanten Begriffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Algorithmus als Beispiel nehmen.
Ja, da könnten wir zu einem kurzen Lesungsteil. Also es ist eben alphabetisch. Unter A wie Algorithmus kann man folgenden Text lesen. Angenommen, Sie möchten einen Kuchen backen, dann nutzen Sie vermutlich ein Rezept, das Ihnen angibt, wie Sie die Zutaten verarbeiten müssen, damit ein Schokoladekuchen oder eine Sachertorte entsteht. Ein Rezept gibt im Grunde Handlungsanweisungen, genauso Algorithmen. Sie sind letztlich eindeutige Handlungsvorschriften in einer Software. Übersetzt auf das Kuchenbacken wären die Daten die Zutaten und die Algorithmen geben die Anweisungen, wie die Zutaten verarbeitet werden sollen. Algorithmen steuern, welche Inhalte wir auf LinkedIn und Instagram sehen. Sie stehen hinter personalisierten Empfehlungen für Produkte im Online-Shopping, unterstützen Suchmaschinen und Navigationssysteme. Sie sind Teil zahlreicher automatisierter Entscheidungen. Das ist in den meisten Fällen sehr nützlich. Ethisch problematisch können algorithmische Entscheidungen dann sein, wenn unklar ist, auf Basis welcher Vorannahmen Daten selektiert werden. Zahlreiche Diskriminierungseffekte konnten bei automatisierten Entscheidungen nachgewiesen werden, zum Beispiel bei der Personalrekrutierung oder im Predictive Policing. Relevant ist also die Qualität der Input-Daten. Wenn diese schlecht ist, können keine fairen und transparenten Entscheidungen automatisiert werden. Auch ein Kuchen schmeckt nur mit guten Zutaten. Nicht das beste Rezept kann schlechte Zutaten wettmachen. Beliebt ist übrigens die Aussprache Algorithmus, auch wenn Rhythmen mit Algorithmen herzlich wenig zu tun haben. Das Wort geht zurück auf den Namen des Mathematikers Al-Khwarizmi. Er lebte um 800 nach Christus in Bagdad und verfasste ein Standardwerk mit einer Sammlung mathematischer Methoden. Er stammte aus Choresmien, weshalb er Al-Khwarizmi genannt wurde. In der lateinischen Übersetzung seines Werks wurde der Name in Algorithmi umgeschrieben. Man kann sich merken, die unrhythmische ist die korrekte Aussprache.
Das ist also super, dass du das aufnimmst, weil ich mache das auch regelmäßig falsch. Aber seit der Buchlesung ist, glaube ich, das Risiko kleiner geworden, dass ich das falsch ausspreche. Also herzlichen Dank. Und eben ist ein sperriges Wort, das du sehr anschaulich erklärst. Und ich weiss noch gut, im Mai hast du mich gebeten, auch mal zu schauen, gibt es Begriffe, wo vielleicht noch fehlen oder wo gar nicht so relevant sind. Ich weiss noch gut, dass ich dort in einem Hotel war, im Berner Oberland, weil ich am nächsten Tag dort sein musste und das hätte ich mit dem Zug nicht geschafft. Und dann habe ich wirklich das Buch gelesen. Also ich bin mal so ein durchgegangen und nachher konnte ich fast nicht mehr aufhören. Ich habe das so toll gefunden. Dann habe ich dir ein SMS geschickt und habe gesagt, hey, das kommt gut. Und lustigerweise bist du zu dieser Zeit auch gerade nämlich im Hotel gewesen, und zwar in Berlin, weil du hast dort auch ein Referat gehalten, anlässlich von der Republika. Und dann hast du mir zurückgeschrieben und gesagt, look, da entsteht gerade noch ein neues Kapitel bzw. ein neuer Begriff. Und dann hast du mir einen Screenshot geschickt vom Begriff Podcast. Und das hat mich natürlich riesig gefreut, weil die ersten beiden Sätze heissen, braucht die Welt auch unseren Podcast noch? Das war meine erste Reaktion auf die Frage von Cornelia Diethelm, ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollten. Und nachher führst du ein, was ist eigentlich ein Podcast? Also das hat mich riesig gefreut und es hat auch witzig gefunden, dass wir beide gerade zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten im Hotelzimmer sind und dein Buch lesen oder daran arbeiten. Magst du dich auch erinnern?
Ja, jetzt, wo du es erzählst, kann ich mich erinnern. Ja, das ist natürlich genau so ein bisschen der Stil, dass zwar ich etwas möchte über Podcast schreiben, dass die Leute auch erstens mal, wo das Wort vielleicht nicht so kennen oder woher das es kommt, etwas können darüber erfahren, auch wie viele Millionen Podcasts dass es weltweit gibt. Aber natürlich ist dann der persönliche Aufhänger sozusagen die Frage, ja, braucht die Welt noch weitere Podcasts und braucht es auch unsere? Also in dem Moment, wo ihr da den Podcast hört, ja, wir haben entschieden, wir machen den. Und das ist jetzt auch im Buch verewigt, der Moment, wo du mich gefragt hast.
So schön. Ist vielleicht noch die Frage, das ist ja ein längerer Prozess. Du hast gesagt, etwa 2 Jahre. Alles in allem, gibt es vielleicht etwas, wo du von Anfang an gewusst hast, das ist dir wichtig, während dem Schreiben oder als Endergebnis?
Ich habe einfach gewusst, ich will wirklich Spass haben und ich möchte auch jemanden, der das seriös dann gegenliest, also wirklich auch ein gutes Lektorat. Das ist mir schon wichtig, wissen viele nicht, aber ich habe im Nebenfach noch deutsche Sprachwissenschaft studiert und in dem Sinn habe ich schon auch einen Anspruch an eine korrekte Sprache und auch, dass das jemand vielleicht noch besser machen kann, was ich da schreibe, wenn ich mich auf den Inhalt konzentriere. Und darum habe ich gewusst, ich möchte mit einem Verlag zusammenarbeiten, der auch ein gewisses Standing hat, wo in dem Sinn auch eben ein gutes Lektorat anbieten kann und mich auch mal challengen kann in dem Sinn. Gleichzeitig eben soll es nicht zu wissenschaftlich sein, es muss verheben inhaltlich, aber es soll einem auch zwischendurch mal unterhalten, es soll Bezug haben zu der Praxis oder auch mal eben persönliche Einblicke noch geben ins Thema. Und der Mix, auf den habe ich Lust gehabt und ich habe gedacht, wenn sich das ergibt, wenn ein Verlag zusagt, wenn man das Buch irgendwie kann finanzieren, dann mache ich das. Nebenbei, es ist ja nicht so, als dass das Buchbusiness jetzt sehr lukrativ wäre, ganz im Gegenteil. Man muss ja sagen, die sogenannte Digitalisierung hat dem Verlagswesen auch nicht nur gut da, jetzt vom Geschäftsmodell her. Von dort her ist das nicht irgendwie eine Hochpreisbranche, aber es macht einfach Spass, so etwas zu machen und dann am Schluss das in Händen zu halten. Und in dem Prozess bin ich jetzt gerade mich daran zu freuen, dass das jetzt tatsächlich eben rausgekommen ist.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast auch wirklich viele persönliche Sachen noch drin, also Wertungen oder etwas vielleicht auch, was du erlebt hast, wo du noch jünger gewesen bist. Und ich habe da gerade ein paar Sachen mal entdeckt, wo ich denke, das ist auch für mich interessant gewesen. Also ich habe da gelesen unter dem Begriff Blog, dass du da an die erste Republika gegangen bist in Berlin 2007, weil das ist ja wirklich die Konferenz eigentlich von der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch sonst von Interessierten, gesellschaftspolitisch Interessierten. Und das heisst, du hast da wirklich zu den Bloggerinnen gehört?
Ja, ich habe im Mitte Nullerjahr angefangen zu bloggen, das ist richtig. Ich war ja im Austauschsemester in Berlin, in der Heimatstadt von meiner Großmutter, und bin dort auch so ein bisschen noch mehr in die Digitalszene reingerutscht, die in Zürich zwar auch schon ein bisschen vorhanden war, aber noch sehr wenig Leute gehabt. In Berlin war das alles grösser gewesen. Es sind auch Leute aus den USA da gewesen. Und dann die erste Republika, das ist natürlich schon so ein Treffen gewesen, praktisch von allen digital interessierten Leuten um 2007. Das ist inzwischen wahrscheinlich etwa 100-mal grösser wie damals. Ich weiss nicht, ob ich übertreibe, es ist wirklich um ein Vielfaches grösser. Inzwischen für mich auch nicht mehr gleich interessant, oder? Weil das ist jetzt so breit geworden, und damals ist es schon noch so ein bisschen ein sehr technisch interessiertes Event gewesen. Ja, aus dieser Zeit bin ich noch mit vielen Leuten bekannt, oder auch immer noch, wenn ich dort bin, dann kreuzt man sich wieder, man hat gemeinsame Bekannte. Das macht schon Freude, halt so wie jetzt auf eine längere Zeit zurückzuschauen, wo man einfach den Fokus auf was macht Digitalisierung mit der Gesellschaft einfach kann immer noch dran sein und immer wieder neu drauf schauen.
Ja, dann merkt man, dass du wirklich dich um das Thema schon gekümmert hast, wo andere auf das Thema noch nicht sensibilisiert gewesen sind. Also da wirklich eine lange Expertise mitbringst und eben auch über den Zeitverlauf natürlich siehst, was sich verändert hat. Spannend habe ich auch gefunden, dass du eine Vergangenheit hast als Pfadfinderin. Und zwar beim Begriff Gott. Da schreibst du nämlich, die Deutschen tun mit Gott etwas Geheimnisvolles verbinden und dass du eben als Pfadfinderin auch zahllose Nachrichten im Morsecode, also mit Strich und Punkt, übermittelt hast.
Ja, das hat mir damals schon Spass gemacht, sozusagen Nachrichten verschlüsseln. Wir haben da so auf so Papier mit Stift irgendwelche verschlüsselten Nachrichten im Wald versteckt und dann hat man das wieder müssen entschlüsseln und so. Und das war wirklich lässig gewesen, oder so ein bisschen in dieser Geheimsprache so zu kommunizieren. Für mich ist das natürlich auch eine gute Grundlage gewesen, nachher später für das Verständnis von digitaler Verschlüsselung oder warum Verschlüsselung überhaupt Sinn macht. Und inzwischen redet man natürlich eher von ganz anderen kryptografischen Verfahren, wenn es um Verschlüsselung geht. Aber das Thema bleibt wichtig.
Du bist ja auch jemand, der sehr lange in der Wissenschaft tätig ist und auch jetzt zum Teil noch wissenschaftliche Publikationen machst. Und ich habe das sehr spannend gefunden, unter dem Begriff Cyborg. Schreibst du da, dass du im Rahmen von einer Forschung ein Interview gehabt mit dem Präsidenten vom Deutschen Cyborg-Verein? Das ist ja auch so ein Top-Thema, wo man aber das Gefühl hat, kommt vor allem aus den USA, wo man auch nicht so genau weiss, was man von dem soll halten. Also wie war für dich das Gespräch gewesen mit dem Präsidenten vom Deutschen Cyborg-Verein?
Ja, das ist ein sehr spannendes Gespräch gewesen, weil einerseits behaupte ich ja immer, dass das Smartphone uns eigentlich zu Cyborgs gemacht hat. Also, dass wir eigentlich wie durch das, dass wir das Gerät ständig quasi auf uns tragen, eigentlich so wie auch eine Vermischung sind von Mensch und Maschine. Aber der Präsident vom Cyborg-Verein, der hat tatsächlich einen implantierten Chip im Hirn, der ermöglicht, dass er wieder kann hören. Er könnte mit einem regulären Hörgerät seine Hörbehinderung in dem Sinn nicht wettmachen. Und darum hat er schon sehr lange so einen Chip im Hirn, der das ermöglicht. Und darum ist das natürlich auch sehr spannend zu sehen, dass da nochmal ganz andere Schnittstellen von Mensch und Maschine möglich sind, die auch unglaublich nützlich sind. Das sind nicht einfach irgendwelche nerdigen Spielereien, sondern auch medizinisch relevante Angelegenheiten. Und darum habe ich mit ihm damals auch darüber geredet, über eben die Mensch-Maschinen-Verbindungen, über die Möglichkeit auch das abzustellen, also über eine Notwendigkeit von einem Off-Knopf oder von einer implantierten Technologie und was da Möglichkeiten und Potenzial sind. Und auch vielleicht von falschen Vorstellungen in der Gesellschaft rund um Cyborgs. Und ich glaube, das beschreibe ich auch im Buch unter dem Abschnitt Cyborg ein bisschen.
Ja, super, hast du das gewählt. Und ein anderer Begriff, der auch ein bisschen umstritten ist, ist das mit den Digital Natives. Und da tust du auch sehr differenziert und sympathisch einführen und sagst, was sind Digital Natives und was sind Digital Immigrants. Und du gehörst ja zu den Digital Natives. Also du hast sozusagen das Digitale mit der Muttermilch aufgenommen. Ist das wirklich so?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich schreibe auch zu dem Begriff, was habe ich mich an diesem Begriff gerieben. Der Begriff der Digital Natives, den es ja seit 2001 gibt und wo behauptet, dass eigentlich alle, die nach 1980 geboren sind, Digital Natives sind, das hat mich schon immer ein bisschen gestört, dass der so pauschal ist. Und ja, ich bin Jahrgang 82, oder, dass mir das da klar sagt. In dem Sinn, nach dieser Definition wäre ich ein Digital Native. Aber da ich mich ja schon anfangs 20 in dieser Digitalszene bewegt habe und die meisten Leute dort viel älter gewesen sind als ich und auch viel besser draus gekommen sind mit digitalen Technologien, ist mir schon sehr lange klar gewesen, dass das nicht eine Altersfrage ist, ob man draus kommt in Sachen digital, sondern dass das wirklich auch eine Frage ist von Technikaffinität, von Interesse und drum eigentlich die reine Generationenfrage in Sachen, man ist jung und drum digital kompetent, das hat mich schon immer ein bisschen aufgeregt und das bringe ich auch in dem Artikel zum Ausdruck.
Das zeigt eben auch, wie motivierend das ist, die Begriff zu lesen. Man weiss nicht nur viel mehr, sondern man merkt, es ist alles ein bisschen differenzierter und ein bisschen motivierter. Apropos Motivation, Cat-Content ist ja auch etwas, wo man immer wieder hört. Die einen wissen vielleicht, was darunter fällt, die anderen nicht. Da wäre natürlich spannend, wenn du uns vielleicht hier so gegen Schluss noch einmal könntest eine Kostprobe geben. Was steht bei dir unter Cat-Content?
Genau, ich suche das da gerade in meinem eigenen Manuskript. Jetzt habe ich es gefunden. Cat-Content bezeichnet im Deutschen, interessanterweise jedoch nicht im Englischen, das Internetphänomen, dass Katzenbilder und Videos online als Inhalte sehr populär sind. Auch in der Wissenschaft findet das popkulturelle Phänomen Aufmerksamkeit. Ein besonders berühmtes Exemplar war Grumpy Cat, eine Katze mit einem faszinierend mürrischen Ausdruck, die von 2012 bis 2019 lebte und einer Amerikanerin gehörte. Grumpy Cat-Bilder gingen über den Dienst Reddit und danach über YouTube viral und dienten als Grundlage zahlloser Memes. Ich habe es nie ganz verstanden, aber vielleicht haben Sie eine gute Erklärung dafür, warum ausgerechnet Katzen das Internet erobert haben.
Ganz herzlichen Dank, Sarah. Also ich denke mir, du überzeugst auf der ganzen Linie mit deinem Buch. Ich finde, es kommt auch zum richtigen Zeitpunkt und das wäre natürlich auch mein Tipp. Ich bin schon am Ausrechnen, wie viele Leute das Buch brauchen, weil es ist eine gute Mischung zwischen Fun-Aspekt, Tiefe und vielleicht auch ja, etwas, wo richtig gestellt wird, was steckt hinter dem Begriff. Also da steckt wahnsinnig viel gut drin. Und von dem her kann ich das natürlich allen unseren Hörerinnen und Hörern wärmstens empfehlen, nicht so für sich selber, sondern man kann es natürlich auch anderen schenken und so denen eine Freude bereiten.
Ja, vielen Dank, Cornelia. Es bedeutet mir viel, dass dir das Buch gefällt und auch nochmal danke, dass du das Manuskript dann gegen das Ende mal noch durchgeschaut hast. Das hat mir wirklich geholfen. Es sind auch noch ein, zwei Begriffe dank dir übrigens eingeflossen. Zum Beispiel Ghosten. Das hast du auch noch gefunden. Das wäre doch noch gut, wenn man da wüsste, was Ghosten eigentlich ist, weil das gehört man vor allem auch in der Jugendsprache recht häufig im Zusammenhang mit digitalen Medien. Und ja, ich danke dir und allen anderen auch, die mir da schon sehr nette Rückmeldungen zum Buch gegeben haben. Das macht wirklich Spass jetzt, wo das Buch da in der Welt draussen ist und ein Eigenleben führt. Vielen Dank, dass du vorgeschlagen hast, mich zu interviewen zu dem.
Ja, merci dir. Es ist wirklich eine tolle Lektüre. Jetzt sind sicher alle heiß drauf, zu wissen, was Ghosten bedeutet. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schnappt euch das Buch. Herzlichen Dank dir, Sarah, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und euch, unseren Hörerinnen und Hörern, wir freuen uns, sind ihr wieder dabei gewesen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder Zeit und Lust habt, einzuschalten. Tschüss zusammen.